Referenzwerte versus Optimalwerte. Die meisten Menschen werden irgendwann von ihrem Hausarzt zur Blutabnahme gebeten und haben weder Mitspracherecht noch Ahnung von den Werten, die bestimmt werden. Diese Werte sind in der Regel begrenzt und oft nicht aussagekräftig genug. Sie weisen zwar meist auf die gängigsten Mängel oder zum Beispiel auch Entzündungszustände in spezifischen Bereichen des Körpers hin, sind aber in den meisten Fällen leider nicht umfangreich genug. Oder besser gesagt, sie sind zu oberflächlich und berücksichtigen oft auch nicht das individuelle Ziel. Hast du schon einmal in einem unabhängigen Labor mit modernen Analyseverfahren Blutwerte bestimmen lassen? Im Gegensatz zu den meisten Standardlaboren, die die Blutwerte als Tabelle herausgeben, bekommst du bei modernen Laboren nicht nur die von dir gewünschten Messwerte mitgeteilt, sondern eine grafische Darstellung deiner Ergebnisse. Dies ist ein optischer Vorteil, birgt jedoch ein Problem. Die Werte werden in aller Regel in einem Ampelsystem, rot, gelb und grün, dargestellt. Dies gibt unserem faulen Gehirn Orientierung, ist aber teilweise irreführend. Denn wir packen grün in die gute Schublade, rot in die schlechte Schublade und gelb ist einfach mal okay. Und das wird dem Gehirn reichen. Wo welche Farbe beginnt und endet, wird von Referenzbereichen bestimmt und leider nicht von Optimalbereichen. Denn eins ist ganz wichtig zu verstehen: Ein Referenzwert ist nicht ein idealer Wert und sagt somit nur bedingt etwas über deinen Gesundheitszustand aus. Wie du dieser Grafik, die im Zusatzmaterial zu finden ist, entnehmen kannst, sind Referenzbereiche pure statistische Werte. Du findest hier eine sogenannte Gauss-Normalverteilung vor, bei der immer 95% der untersuchten Personen, bei denen Blutwerte bestimmt wurden, in den Referenzbereich fallen. Das Problem hinter der Methode ist jedoch, dass meist nicht die gesunden Menschen zur Blutabnahme gehen, sondern die bereits Kranken und Alten. Unsere Referenzbereiche sind also nicht der Schnitt der fitten und vitalen Gesellschaft, sondern der Leidenden. Ich kann nur hoffen, dass das Hörbuch für jeden Einzelnen motivierend genug ist, um dies zukünftig zu verändern und immer mehr gesunde Menschen zur Blutabnahme gehen. Normal heißt bei Blutwerten nicht unbedingt optimal. Auch die Referenzbereiche werden sich dynamisch verändern, da auch die Menschheit im stetigen Wandel ist. Leider sind die Entwicklungen nicht immer positiv, vor allem nicht, was den gesunden Lebensstil angeht. Und so werden Referenzbereiche nicht immer eine verlässliche Aussage darüber ermöglichen, ob du primär gesund bist oder krank. Das überrascht dich? Überraschend war vielleicht auch schon die Information, dass du ein Labor auf eigene Initiative beauftragen kannst. Doch ja, jeder kann das, sollte aber eben auch wissen, was er braucht und wen er mit der Auswertung beauftragt. Auf meiner Webseite www.medlatics-academy.de findest du eine Liste mit Therapeuten, an die du dich für deine Laboranalysen wenden könntest. Empfehlenswerte Labore: Ganz Immun Diagnostics, www.ganzimmun.de, BioVis Diagnostic, www.biovis.eu, Serascreen, www.serascreen.de, Medivir Diagnostics, www.medivir.de, Lycon, www.lycon.de, Omega Metrics, www.omegametrics.eu. Bevor wir uns in den kommenden Kapiteln die spezifischen Blutwerte im Detail anschauen, ist es noch wichtig, dass du zwei weitere Punkte verstehst. Erstens: Die Referenzwerte eines jeden Labors unterscheiden sich. Sie stimmen also nicht überein. Die meisten deutschen Labore bestimmen ihre eigenen Referenzbereiche. Drastisch formuliert: Laut Labor 1 kannst du einen Mangel oder auch eine Erkrankung haben, laut Labor 2 aber nicht. Die korrekte und sinnvolle Einordnung der Werte hängt dann vor allem von dem Arzt oder Therapeuten ab, der das Blutbild analysiert. Doch wer es nicht kritisch hinterfragt, wird den Laboranalysen folgen. Das ist meiner Meinung nach einer der größten Fehler in der Behandlung oder Prävention. Zweitens: Die Ergebnisse einer Blutuntersuchung aus ein und demselben Blut unterscheiden sich bei mehrfacher Bestimmung. wie auch die Angaben der Kalorien und Makronährstoffe, Eiweiße, Fette, Kohlenhydrate auf der Verpackung von Lebensmittelprodukten einer gewissen Toleranz unterliegen, so tun dies auch die Ergebnisse der Labormessgeräte. Es kann also sein, dass ich den Ferritinwert aus der gleichen Blutprobe mehrmals direkt hintereinander bestimmen lasse, was ich normalerweise ja nur bei auffällig schlechten oder unrealistisch hohen Werten tun würde, und sich die Ergebnisse stark unterscheiden. Beide Punkte werden beispielsweise beim Ferritinwert, Eisenspeicher, und dem TSH-Wert, Taktgeber der Schilddrüse, deutlich. Doch dazu mehr in Kapitel 3. Leitfaden für eine verlässliche Blutabnahme. Eine verlässliche Blutabnahme ist wichtig, um später sicherzustellen, dass die gewonnenen Proben verlässliche Ergebnisse liefern. Du musst wissen, dass es sich bei Blutproben, ähnlich wie bei der Gewichtskontrolle auf einer Waage, um einen Momentanwert handelt. Diese Momentanwerte unterliegen einer gewissen Abweichung und können je nach Situation variieren. Unter anderem aus diesem Grund ist es sehr wichtig, geregelte Bedingungen für die Blutentnahme zu schaffen. Denn nur dann sind diese Werte wirklich aussagekräftig und vergleichbar. Auch wenn es logisch erscheint, sei hier erwähnt, dass folgende Punkte nicht immer für akute Notfälle oder Ähnliches gelten. Hier kommt es zu so extremen Veränderungen in den Blutwerten, dass dort kleine Abweichungen, wie beispielsweise durch die Tageszeit, kaum eine bis gar keine Rolle spielen. Und oft kann man auch in solchen Situationen nicht einfach auf den richtigen Zeitpunkt warten, da man die Werte sehr schnell benötigt, um die Therapie schnellstmöglich einzuleiten. Hier sind nun einige Hinweise, die bei der Durchführung einer Blutabnahme beachtet werden sollten, denn diese könnten die Ergebnisse beeinflussen. Zeitpunkt der Blutabnahme. Die Blutabnahme sollte vorzugsweise morgens zwischen 7 und 9:30 Uhr erfolgen. Warum genau ist das so? Die Blutabnahme morgens durchzuführen hat mehrere Vorteile. Als erstes wären da die Hormonwerte, denn diese sind morgens am stabilsten. Zudem haben wir Hormone wie Schilddrüsenhormone und auch Cortisol, die einer zirkadianen Rhythmik bzw. Ausschüttung folgen. Hier sind die Werte morgens meistens am höchsten und damit am aussagekräftigsten. Betrachtet man zum Beispiel einmal die Ausschüttungskurve von Cortisol, unserem Stresshormon, so fällt Folgendes auf. Die Konzentration verhält sich genau entgegengesetzt zu Melatonin, unserem Schlafhormon, was auch logisch ist, wenn man einmal darüber nachdenkt. Dies ist zum Beispiel ein Problem bei Schichtarbeit. Dazu später mehr. Und es fällt auf, dass die höchste Konzentration morgens vorliegt. Daher ergibt es hier eben auch am meisten Sinn zu messen. Bei Hormonen möchte man im besten Fall eigentlich immer die höchste Konzentration messen. Misst man hingegen zu einem Zeitpunkt der ansteigenden oder abfallenden Konzentration, so bleiben die absoluten Maximalwerte unbekannt. Alle weiteren Punkte sind relevant, aber nicht so ausschlaggebend wie die Höhe der Hormonwerte. Dazu gehören: erstens, der Flüssigkeitshaushalt im Körper ist morgens am ausgeglichensten. Zweitens, vor dem Frühstück hat der Körper in der Regel länger gefastet, was die Ergebnisse mancher Tests verbessern kann. Drittens, die meisten Menschen fühlen sich morgens energiegeladener und sind deshalb besser in der Lage, sich auf die Blutabnahme vorzubereiten. Wie bereits beschrieben, gilt: Ausnahmen bestätigen die Regel. Nüchternheit. Die Abnahme sollte nüchtern ablaufen. Essen nur bis 12 Stunden vorher und Wasser bis morgens vor der Blutabnahme. Welche Werte werden denn nun genau durch zum Beispiel Essen oder Trinken beeinflusst? Wie so oft in der Medizin haben wir nicht auf alles eine passende Antwort parat. Bei einigen Blutwerten wissen wir es nicht genau, bei anderen hingegen schon. Schauen wir uns zum Beispiel einmal Glukose, also Zucker, an. Hat man diesen vor der Blutabnahme zu sich genommen, könnte das den Blutzuckerspiegel erhöhen. Oder aber die Triglyceride. Auch hier werden die Blutwerte durch die Nahrung beeinflusst, insbesondere durch die Zufuhr von fetthaltigen Lebensmitteln. Keine Supplemente vor der Abnahme. Hier ist sich die Wissenschaft noch nicht hundertprozentig sicher. Einige Experten empfehlen einfach, alles weiterzunehmen und nur am Morgen der Abnahme darauf zu verzichten. Natürlich geht dies dann in die Interpretation mit ein. Wiederum andere empfehlen zum Beispiel bei Vitaminen wie Vitamin D das Absetzen 2 Wochen zuvor. Hier gibt es zum jetzigen Stand leider noch keine aussagekräftigen Ergebnisse. Ich selbst habe beides bei mir selbst schon getestet, aber keinen Unterschied feststellen können, was aber wiederum nichts heißen muss, denn ich bin nur eine Person und damit nur ein einziges Fallbeispiel. Keine Medikamente vor der Blutabnahme. Am Morgen vor der Blutabnahme solltest du keine Medikamente einnehmen, außer du hast es mit deinem Therapeuten anders besprochen. Das Schilddrüsenhormon L-Thyroxin ist hier ein gutes Beispiel, denn es wird normalerweise direkt morgens als erstes auf nüchternen Magen eingenommen. Warum auf nüchternen Magen, fragst du dich? Nicht nur bei Thyroxin, sondern auch bei vereinzelten Supplementen kann es viel Sinn ergeben, dass diese nüchtern oder aber zur Mahlzeit genommen werden. Bei Thyroxin ist der Hintergrund, dass man so die Aufnahme am besten steuern kann und es möglichst wenige andere Substanzen gibt, die mit der Aufnahme konkurrieren oder diese womöglich sogar hemmen. Schilddrüsenhormone sind auch ziemlich schnell im Blut und daher würde man bei morgendlicher Einnahme sehr wahrscheinlich falsch hohe Werte messen. Kein Nikotin, kein Koffein. Vermeide es, vor der Blutabnahme zu rauchen oder koffeinhaltige Getränke zu trinken. Auch wenn man es sich nur schwer vorstellen kann, aber nach der Meinung vieler Experten hat auch Rauchen einen ziemlich direkten Bezug auf einige Blutwerte und sollte daher am gleichen Morgen pausiert werden. Für Koffein gilt das ebenfalls, denn es kann sich auf den Blutzucker, aber auch auf das Hormonprofil bzw. einzelne Werte wie beispielsweise Cortisol auswirken. Auch hier gilt: Wenn wir vernünftige und vor allem aussagekräftige Werte messen wollen, ergibt es Sinn, vergleichbare Bedingungen zu schaffen. Alleine deshalb lohnt es sich immer, zum gleichen Zeitpunkt zu messen. Es gibt keinen zu 100% passenden oder besten Zeitpunkt, da es so viele Variablen im Alltag gibt. Aber ein einigermaßen stabiler Zeitpunkt, an dem so gut es geht alles gleich ist, ist nun einmal morgens. Kein Sport. Am Morgen vor der Blutabnahme solltest du außerdem keinen Sport treiben. Auch wenn du jetzt als erstes denkst, dass das logisch klingt, weil es um den Blutverlust geht, ist der eigentliche Grund ein anderer. 2 Hauptgründe sind hier primär ausschlaggebend. Der erste ist die Entzündung. Sport löst Entzündungen in unserem System aus. Sind Entzündungen nicht schlecht? Nein, das kann man nicht so pauschal sagen. Entzündungen sind Prozesse, die der Körper zum Beispiel auch bei Gewebeschaden, also bei der Auflösung von Zellen, einleitet, um das zerstörte Gewebe neu aufzubauen. Genau das ist der Grund, warum nach dem Krafttraining einige Entzündungswerte in unserem Blut erhöht vorliegen können. Bei großem Gewebeschaden, der bei gutem Krafttraining unvermeidbar ist, können diese Werte allerdings auch tagelang erhöht sein. Dies zu wissen, ist für den Arzt dann wichtig, damit er die Werte entsprechend interpretieren kann. Der 2. Grund ist der Stress, der durch Training als ebenfalls normale Anpassung hervorgerufen wird. Ist Stress messbar? Unter anderem lässt sich Stress durch unser Stresshormon Cortisol messen. Cortisol geht im Verlaufe des Trainings nach oben und würde dann damit auch in unserem Blutbild als direkte Auswirkung des Trainings fälschlicherweise als hoch gemessen werden. Damit hätten wir keinen Ruhe-Cortisol-Wert. Diesen Begriff gibt es so nicht, aber du verstehst sicher direkt, was ich damit genau meine. Achtung bei Sexualhormonen von Frauen. Dies ist eine absolute Besonderheit und wir gehen im Kapitel Dein Ziel, regelmäßiger Zyklus, ganz spezifisch darauf ein. Wichtig ist, dass wir einem festen Schema folgen, was die Blutabnahme und Interpretation angeht. Denn gerade die Sexualhormone bei Frauen unterliegen einer Rhythmik bzw. einem Zyklus. Auch hier erzähle ich dir sicher nichts Neues, oder? Leider sehe ich es aber viel zu oft, dass die Hormone irgendwann im Verlaufe des Zyklus gemessen und dann hochgerechnet werden. Vielleicht wirkt eine solche Herangehensweise in unserem Gesundheitssystem unter Zeitdruck als einzige Möglichkeit. Der optimale Zeitpunkt ist es auf jeden Fall nicht. Betrachtet man die Sexualhormone Estradiol, E2, und Progesteron, so wäre dies eher der 19. bis 21. Zyklustag. Geht es primär um FSH, LH und Estradiol, dann wäre es der 4. bis 6. Zyklustag. Zyklustag? Woher weiß ich, an welchem Zyklustag ich gerade bin? All das findest du im Detail im erwähnten Kapitel. Checkliste für die Blutabnahme. Sei nüchtern. Das bedeutet, du solltest 12 Stunden vor der Blutabnahme nichts essen und morgens nur Wasser trinken. Nimm am Morgen der Blutabnahme keine Supplemente ein. Nimm vor der Blutabnahme keine Hormone oder Medikamente ein, es sei denn, du hast es mit deinem Arzt oder Therapeuten so besprochen. Die Blutabnahme sollte bis spätestens 9.30 Uhr morgens erfolgen. Treibe vor der Blutabnahme keinen Sport. Kapitel 3: Die Blutsprache. So nutzt du Blutwerte für deine Ziele. Da du nun die grundsätzlichen Regeln im Umgang mit Blutwerten kennst, widmen wir uns in diesem Kapitel deinen konkreten Zielen. Egal, ob du einen allgemeinen Gesundheits-Check-up, mehr Energie im Alltag, bessere Schlafqualität oder eine gesunde Schilddrüse möchtest. In diesem Kapitel geht es in die Praxis. Du lernst, welche Blutwerte bei welchen Beschwerden eine Rolle spielen und wie du sie optimierst. Wie du mit diesem Kapitel arbeitest. Ich möchte dir nun einen kurzen Einblick geben, wie du Kapitel 3, die Blutsprache, im Detail hören kannst. Ich habe mich dazu entschieden, eine Zielorientierung statt einer Defizitorientierung anzustreben. Wir fokussieren uns also eher auf den Wunsch des Klienten und Patienten statt auf das spezifische Problem. Jedes der folgenden Kapitel orientiert sich also an einem spezifischen Ziel, welches wir in drei aufeinander aufbauende Unterkapitel gegliedert haben. Zunächst geht es im ersten Abschnitt um das Problem und die Symptome. Ich spreche hier zwar viel darüber, wie verschiedene symptomatische Ausprägungen wahrgenommen werden, aber grundlegend geht es immer darum herauszufinden, wo die Ursache des Problems liegt, denn wir wollen keine reine Symptombehandlung vollziehen. Diese ist in vielen Fällen ebenfalls angebracht, um schnellstmöglich Linderung der Beschwerden zu bewirken. Aber meiner Ansicht nach brauchen wir auch eine Fokussierung auf das wirkliche Problem. Oft ist es auch so, dass man Schmerzen in einem bestimmten Bereich hat, das Problem aber an einer ganz anderen Stelle im Körper liegt. Vielleicht erzähle ich dir auch im ersten Abschnitt eine kleine Geschichte zu einer Person, in der du dich vielleicht selbst wiederfindest. Oder, wenn du Trainer oder Therapeut bist, einen Klienten oder einen Patienten in dieser Geschichte wiedererkennst. Haben wir unseren typischen Patienten nun vor uns, geht es im zweiten Abschnitt um die Diagnostik. Wir sprechen hier im Detail darüber, welche Blutwerte man für dieses spezifische Ziel im Detail bestimmen sollte. Und nachdem wir genau wissen, was wir gemessen haben und im besten Fall auch die Ergebnisse vorliegen haben, geht es im letzten Abschnitt um einen ersten Ausblick für ein spezifisches Therapiebeispiel. Eine Liste aller Werte, die wir in diesem Hörbuch besprechen, findest du im Zusatzmaterial. Um die Übersicht zu verbessern, haben wir die Kapitel alle mit spezifischen Zielen voneinander getrennt. In der Praxis ist es aber so, dass sich diese Ziele und auch die Systeme dahinter miteinander vermischen, beziehungsweise die Übergänge fließend sind. Wir wollen also zum Beispiel bei einer Frau die Hormone und den Zyklus optimieren. Dann schauen wir uns nicht nur die Hormone an, die im Kapitel »Dein Ziel, regelmäßiger Zyklus« benannt sind, sondern auch die Schilddrüse, die Mikronährstoffe und den Darm. Ich werde dir am Ende jedes Kapitels einen Überblick geben, wie die Kapitel zusammenhängen. Und ganz am Ende aller Kapitel zeige ich dir die Blutanalyse, die sich für mich als Standard herauskristallisiert hat.